Moin. Ja, wie schon von David vorgestellt, ich bin Niklas Riedel. Ich bin Pastor in der FEG in Trittau. Und ja, ich freue mich, dass ich Alex einen Freundschaftsdienst erweisen kann, indem ich ihn heute hier vertrete, die Predigt halte, hier bei euch. Und ja, bevor wir einsteigen gleich, wir schauen uns heute in Matthäus 12 die Verse 15 bis 21 an. Ja, einfach noch ein paar Worte zu mir. Wir sind jetzt, also ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder, meine Frau und Kinder sind heute zu Hause geblieben und wir sind seit ja, Ende des Jahres sind es dann 5 Jahre in Trittau, also noch nicht ganz so lang, aber ja, wir sind dankbar für das, was Gott da tut. Und ich habe, bevor wir nach Trittau gekommen sind, waren wir eine Zeit in Sieke bei Bremen, wer das vielleicht kennt. Und davor habe ich in den USA studiert und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und ja, sie ist ursprünglich aus Südkorea. Unser erstes Kind ist in den USA geboren. Also wir sind sehr international in dieser Hinsicht. Und ja, genau so weit. Und ich möchte genau heute mit euch Matthäus 12, 15 bis 21 anschauen. Und bevor wir das tun, möchte ich noch mit euch beten. Ja, danke, Herr, für dein Wort. Dein Wort ist schön und gut und wunderbar. Und du sagst in Psalm 119, es ist süßer als Honig oder es soll süßer als Honig in unserem Mund sein. Und ich bitte dich, dass heute dein Wort süß schmeckt, dass es gut ist für unsere Seelen, Herr. Gebrauch meine Worte und ändere sie so, dass ich nur das sage, Herr, was du möchtest. Und schenk doch, dass es allen uns hier zum Segen wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Predigt heißt, darf der Knecht Gottes dich verändern? Darf der Knecht Gottes dich verändern? Und bevor wir den Bibeltext miteinander lesen, habe ich eine Frage für dich, die du vielleicht, ja, erstmal die Frage, ob du und ich, sicherlich viele von euch, haben schon mal ein Empfehlungsschreiben bekommen. Es gibt ja Situationen fürs Studium, vielleicht für den Beruf, für eine Weiterbildung, wie auch immer, dass man aufgefordert wird, ein Empfehlungsschreiben zu liefern. Vom Chef vielleicht, von einem Kollegen. In manchen Situationen musste ich auch schon mal als Pastor ein Empfehlungsschreiben schreiben. Und man muss in relativ wenig Worten versuchen, irgendwie rüberzubringen, dass dieser Mensch jemand ist, den es sich lohnt, vielleicht einzustellen oder zumindest kennenzulernen. Ein Empfehlungsschreiben. Und vielleicht, ja, hast du schon mal eins geschrieben, vielleicht wurde schon mal eins über dich geschrieben. Und das ist ja in Kürze muss man sehr viel sagen können. Und ich glaube, dass heute der Text, den wir uns anschauen, auch so eine Art Empfehlungsschreiben ist über Jesus, in ganz wenig Worten etwas über ihn geschrieben wird. Und es soll ja uns etwas über ihn sagen, es soll uns ihn schmackhaft machen vielleicht. Noch ein anderer Gedanke ist, dass jetzt so in der Sommerzeit, ist ja für alle, die gerne Sport schauen, ist zumindest in einigen Sportarten ist gerade eine ganz ruhige Phase. Das ist so das Sommerloch für viele Sportarten. Es passiert nicht viel, es finden keine Spiele statt. Die Mannschaften sind zum Teil, ja, die Spieler sind bei ihren Familien, machen Urlaub, wie auch immer, bevor es dann im Herbst weitergeht. Und so ist es auch beim Basketball. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand gerne mal Basketball schaut, vielleicht sich dafür interessiert. Ich habe früher Basketball gespielt und es gibt immer noch eine Mannschaft da aus der Ecke, wo ich herkomme, aus Heidelberg, die ja mittlerweile erstklassig wieder sind. Und das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen, sich das auch mal anzugucken im Fernsehen. Und da war das jetzt im Sommer auch so, ne, im Basketball, das wird im Herbst und im Winter gespielt, im Frühling und im Sommer ist da erstmal Pause. Aber jetzt im Sommer ist es der Mannschaft gelungen, dass sie einen Spieler verpflichten konnten, der eigentlich so sagen würde, für diese Mannschaft, ja, einfach zu gut eigentlich wäre, würde man sagen. Also es ist ihnen gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der eigentlich woanders spielen könnte. Und als ich darüber nachgedacht habe und tatsächlich jemand, der auch aus dem gleichen Ort kommt, wo ich herkomme, also so jemand, wo man sagt, oh, das ist auch eine tolle Geschichte, jemand, der da groß geworden ist, der dann als Profi wieder in seine Heimat zurückkommt. Und der hat tatsächlich mal eine Zeit auch in der NBA, das ist so die höchste Spielklasse, hat er Basketball gespielt. Und da habe ich mir mal so ein paar Videos angeguckt und ich habe so gemerkt, da entsteht so eine Vorfreude, so eine Begeisterung. Oh, und der spielt jetzt, ne, bei meiner Lieblingsmannschaft. Wow. Ich freue mich schon richtig auf den Herbst, wenn es dann endlich losgeht mit der Basketballsaison. Und auch so, glaube ich, ist unser heutiger Bibeltext so eine kleine Vorstellung, ein paar Gedanken über Jesus, der diese Vorfreude, der diese Freude und Begeisterung wecken soll in uns, in unseren Herzen, in deinem Herzen. Und jetzt lass uns einmal gemeinsam diesen Bibeltext lesen. Ich sehe es auch für euch hier zum Mitlesen. Matthäus 12, die Verse 15 bis 21, da heißt es: Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Und er befahl ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien. Und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. In Vers 15 heißt es, Jesus zog sich zurück, als er das bemerkte. Und jetzt, wenn ich habe bei uns in Trittau, besonders in den letzten Wochen, sind wir durch Matthäus ein bisschen weitergegangen, haben uns Kapitel 11 und 12 angeschaut zusammen. Und da sieht man vorher, für euch als Hintergrund, ist, dass Jesus angefangen hat, Dinge zu sagen, Dinge zu tun. Und das hat die Menschen, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das waren so die, ja, ich sag mal, die religiöse Elite der damaligen Zeit, die kannten sich aus mit der Bibel. Und die hat er angefangen, so richtig zu verärgern. Die waren richtig genervt von Jesus. In der Textstelle davor geht es um den Sabbat, ein ganz wichtiger Tag in der Woche, den ganz viele Menschen ganz verbissen eingehalten haben und Jesus hat das einfach auf den Kopf gestellt. Und dann hat es diesen Pharisäern gereicht und in Matthäus 12, Vers 14 heißt es dann, dass sie Rat gehalten haben, ihn umzubringen. Sie haben Pläne geschmiedet, Jesus umzubringen. Es hat ihnen gereicht und dann kommt unsere Textstelle von heute. Jesus zieht sich aus dieser Situation zurück. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Text besonders vertraut bist. Wir haben ja auch in der Textlesung schon die Stelle aus Jesaja gehört, die hier zitiert wird über Jesus. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es so eine Textstelle, die kann einem so ein bisschen gehen, wie es mit YouTube-Werbung geht. Ich denke, die meisten von euch gucken sich ab und zu mal im Internet auf YouTube ein Video an. Und es ist ja mittlerweile so, ich glaube, das ist mittlerweile, dass zwei Werbungen kommen. Und da gibt es da so einen Knopf und so einen Button, den kann man aber erst klicken, wenn man, ich glaube, 15 oder 20 Sekunden diese Werbung sich angeschaut hat. Und dann sitzt man da und hofft, wann ist das endlich vorbei? Ich brauche keine Ernährungstipps, ich will da nicht in Urlaub fahren, ich will einfach nur das Video sehen und ich hoffe, dass endlich gleich dieser Knopf aufleuchtet, dass ich Werbung überspringen klicken kann. Und manchmal, und vielleicht ist dieser Text auch so ein Text, geht es uns auch mit Bibeltexten so, dass wir nur darauf warten, okay, überspringen, nächste Textstelle. Ne, danach, im nächsten Abschnitt geht es darum, dass Jesus über die Sünde gegen den Heiligen Geist redet. Spannend, oder? Sich darüber Gedanken zu machen, was ist das, was bedeutet das? Diese Textstelle, komm, weiter, überspringen. Und ich glaube aber, dass in diesem Text ganz, ganz viel drinsteckt. Über Jesus, über seinen Dienst, über seinen, ja, wie er den Menschen begegnet. Und ich möchte euch erstmal drei Dinge aus diesem Text zeigen. und dann aber auch darüber sprechen, was das mit deinem Leben, mit meinem Leben zu tun hat. Und das Erste ist, das könnt ihr auch ganz weiterklicken in der PowerPoint, ist, wer ist er? Die Identität des Knechtes Gottes. Wir sehen hier, dass Jesus sich zurückzog und dann heißt es in Vers 17, dass damit etwas erfüllt wurde. Und wenn du mal Matthäus liest, das ganze Evangelium, dann wird dir in den ersten 4 Kapiteln auffallen, da passiert ständig etwas, wo es heißt, es wurde erfüllt. Immer wieder passieren Dinge und Matthäus macht uns darauf aufmerksam, hey, das wurde vor Hunderten und zum Teil sogar tausenden Jahren schon im Alten Testament angekündigt, angedeutet. Und jetzt ist es erfüllt, jetzt ist Jesus da. Er ist der, der Gottes Plan erfüllt, um die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Alles, was mit der Welt kaputt ist seit dem Sündenfall. Die Trennung zwischen uns Menschen und Gott. Und dass unser Leben schwierig ist und meist voller Probleme und Herausforderungen ist. Jesus kommt, um das alles wiederherzustellen. Und Jesaja ist so ein Buch, in dem das ganz deutlich wird. Zum Beispiel Jesaja 40 bis 61, das sind viele Kapitel, aber da geht es genau darum, dass Gott die Ordnung wiederherstellt und er will dazu einen Knecht gebrauchen. Jesaja hat wahrscheinlich ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt. Und er spricht davon, dass jemand kommen wird, der Knecht Gottes, der das erfüllt. Und ich möchte euch einmal aus Jesaja 61 etwas vorlesen, einfach ein paar Verse, die das deutlich machen. Jesaja 61, ich lese nur die ersten 3 Verse. Da heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstatt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Jesaja deutet immer wieder an, da kommt jemand, da kommt ein Retter, da kommt jemand, der alles wieder in Ordnung bringen wird. Und wenn wir dann wieder auf Matthäus 12 schauen, wo dieses Zitat von Jesaja kommt, und da heißt es, siehe, schaut auf, Achtung, aufgepasst, jetzt kommt etwas. Jetzt kommt Gottes Lösung für unsere Probleme, für unsere Sorgen. Er will uns aufmerksam darauf machen, was jetzt kommt. Und dann heißt es, passt auf, dieser Knecht, ich will meinen Geist auf ihn legen, heißt es. Also das heißt, er ist von Gott gesandt. Gott ist bei ihm, Gott unterstützt ihn, das ist Gottes Plan. Und er sagt hier, dass meine Seele Wohlgefallen an ihm hat. Gott hat Wohlgefallen, Gott freut sich über diesen Knecht Gottes. Und das ist auch was bei der Taufe von Jesus, die steht in Matthäus 4 und dann auch in Matthäus 17 wird das auch nochmal vorkommen, dass Gott spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das kommt hier in der Textstelle, wie ich euch gesagt habe, die Pharisäer haben gerade beschlossen, Jesus muss sterben. Jesus, dieser, was der da erzählt über den Sabbat und was der wieder die Gebote Gottes auf einmal auslegt und die Menschen unruhig macht, der muss sterben. Wir bringen ihn um. Lass uns mal einen Plan schmieden, wie wir ihn umbringen. Das machen Menschen, wenn sie hasserfüllt sind, wenn sie Böses im Herzen haben. Und hier diese Zusage, dieser Zuspruch, Gott aber, Gott, der Vater im Himmel, freut sich über diesen Knecht Gottes, über Jesus. Und das ist das einzig Wichtige. Das ist das einzig Entscheidende. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Knecht? Er ist von Gott geliebt. Und Gott hat Wohlgefallen an ihm. Das Zweite, können weiter klicken, Der zweite Punkt ist die Frage nach dem, wie ist dieser Knecht Gottes? Wie ist Jesus? Was ist sein Wesen? Was ist sein Charakter? Was macht ihn aus? Und dazu ein Wort, was das zusammenfasst, glaube ich, ist: Jesus ist sanftmütig. Er ist zurückhaltend. Wenn du in Vers 19 siehst, du, dass von einer Zurückhaltung geprägt ist, wie Jesus ist. Er ist nicht wie einige so Superstars oder bekannte Persönlichkeiten heutzutage, die das Bad in der Menge genießen, die das richtig feiern, wenn die Massen da stehen und ihn zujubeln. Aber das ist nicht Jesus. Er ist zurückhaltend. Er ist anders als die Pharisäer, über die es heißt, dass sie laut in der Stadt beten, dass Leute sehen, wow, das sind aber reife, gläubige Menschen, die beten laute und wichtige Gebete. Aber so ist Jesus nicht. Er ist zurückhaltend, er ist sanftmütig. Und das tut er gegenüber seinen Feinden. Die Menschen, die ihn umbringen wollen, die seine Feinde sind, die werden ihn im nächsten Textabschnitt dämonisch nennen. Die werden sagen, du arbeitest mit dem Teufel zusammen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott selbst. Er könnte einfach sagen, ich schicke meine Engel und die werden euch vernichten. Jesus selbst ist der Autor der Bibel. Er könnte einfach mit ihnen Streitgespräche führen und ihre Argumente auseinanderpflücken und ihnen zeigen, wie es wirklich zu verstehen ist. Er könnte sie vor all den Menschen demütigen. Aber er tut es nicht. Stattdessen zieht er sich zurück und die Menschen, die ihm nachfolgen, die heilt er. Er geht auf sie zu. Er zieht sich zurück, er schürt keinen Konflikt. Also gegenüber seinen Feinden ist er zurückhaltend und dann sieht man, wie er den Bedürftigen hilft. Ganz anders, als wir das vielleicht machen würden. Und dann weiter noch die Frage, wie ist Jesus? Er ist demütig. Er ist demütig. In Vers 16 sieht man, er zieht sich zurück. Er will nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er ist demütig. Und das sehen wir immer wieder, auch in den anderen Evangelien, auch bei Matthäus, dass Jesus jemand ist, der sich zurückzieht, der andere als wichtiger sieht als sich selbst. Und als er sich zurückzieht, sieht man, er gibt keinen einzigen Menschen auf. In Vers 20 heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das ist so ein Bild, ich weiß nicht, wahrscheinlich für uns heute ist das nicht mehr ganz so gut nachvollziehbar, was Jesus damit eigentlich meint. Aber ein Rohr, das war damals ein Schilfrohr, das wurde gebraucht, um Dinge zu vermessen. Heutzutage, wir haben wahrscheinlich unser Maßband irgendwo in der Werkzeugkiste. Aber damals wurde mit Rohren gemessen. Jetzt stell dir vor, du brauchst ein gerades Rohr, um etwas zu vermessen, und jetzt stell dir ein geknicktes Rohr vor. Wozu ist das noch zu gebrauchen? Geknicktes Rohr? Können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht. Ein Docht wurde gebraucht, um eine Lampe zum Leuchten zu bringen. Und ein glimmender Docht, den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Docht, der Licht gibt. Ein glimmender Docht würde sogar Rauch aufwirbeln und würde vielleicht in einem geschlossenen Raum die Luft verunreinigen. Also ein Bild, wo Jesus deutlich machen möchte, das sind Dinge, die sind nutzlos, die sind zu nichts zu gebrauchen, normalerweise würden wir sie wegschmeißen. Und eigentlich sind wir Menschen genauso. Wir sind geknickte Rohre, wir sind glimmende Dochte, zu nichts zu gebrauchen, weil seit dem Sündenfall, seit die ersten Menschen gegen Gott gesündigt haben, sind alle Menschen von dieser Sünde erfüllt. Wir sind Sünder, wir sind getrennt von Gott. Und wir müssen anerkennen, dass wir schwach sind, dass wir bedürftig sind, dass wir wie so ein geknicktes Rohr sind. Eigentlich, ehrlich gesagt, zu nichts zu gebrauchen. Und wir müssen anerkennen, dass wir aufgrund dieser Sünde Hilfe brauchen. dass wir es nicht alleine schaffen können, dass wir unser Leben nicht alleine in Ordnung bringen können. Und manchmal sogar, und das sehen wir auch in der Bibel, ist Gott sogar derjenige, der uns das ganz, ganz deutlich vor Augen führt. Vielleicht auch dir schon mal im Leben vor Augen geführt hat, dass du an deine Grenzen kommst, dass du merkst, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche Hilfe. Ich komme nicht aus eigener Kraft irgendwie zu Gott und in den Himmel. Ich brauche Hilfe. Aber am Ende, in Vers 20 heißt es, dass er das Recht zum Sieg hinausführen wird. Also Gott ist derjenige, der es machen kann. Gott ist derjenige, der uns letztendlich gebrauchen kann. Der uns aus unserer Verlorenheit retten kann. Nicht irgendwelche Regeln einhalten, nicht irgendwelche Gebote einhalten, ein guter Mensch sein. All das wird es am Ende nicht richten. Nur Gottes Gnade allein durch Jesus Christus. Und hier wird auch deutlich, wenn wir uns fragen, wie ist Jesus? Er gibt Menschen nicht auf. Und er schart Menschen um sich, die gebrochene Rohre sind, die glimmende Dochte sind, deren Leben vielleicht kaputt ist aus Sicht der Welt. Aber niemand wird von Jesus weggeworfen. So ist Jesus. Und das Dritte ist dann die Frage, was tut Jesus? Und dazu heißt es in Vers 18, dass er den Heiden das Recht verkündigt. Er wird das Recht zum Sieg hinausführen. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. In Vers 20 und 21. Also Jesus ist anders als wir geknickte Rohre und glimmende Dochte. Jesus ist jemand, der sein Ziel erreichen wird. Und hier wird einfach deutlich, dass Jesus der Einzige ist, der uns Rettung bringen kann. Der Einzige, der uns Hoffnung bringen kann. Am Ende heißt es hier, wird Gottes Plan erfüllt werden. Am Ende wird Gottes Gerechtigkeit die ganze Erde füllen. Und alle, die an Jesus Christus glauben, werden bei ihm sein und werden das erleben können. Die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Gott baut ein Reich, das nicht, nur damals war der Fokus besonders auf die Juden, auf das Volk Israel. Aber im ganzen Matthäusevangelium wird deutlich, Gott baut ein Reich, das für Juden und für Nichtjuden ist. Für alle Menschen, für Menschen aus allen Ländern, aus allen Nationen, aus allen Kulturen. Und am Ende dann Matthäus 28 auch sozusagen die Krönung, wo Jesus seine Jünger aussendet und sagt, geht hin zu allen Völkern, zu allen Nationen. Bei Matthäus wird deutlich, Gottes Volk wird neu definiert. Ein Volk aus Juden und aus Nichtjuden, aus Menschen aus aller Welt. Und deswegen heißt es hier, die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Keine andere Religion dieser Welt kann diese Hoffnung geben. Es gibt manche Religionen, die hoffen auf das Meer oder sie hoffen auf die Wiedergeburt. Aber Jesus, wie wird deutlich, Jesus ist die einzige Hoffnung, der einzige Retter für dich und für mich. Und jetzt lass uns noch darauf schauen, was haben diese drei Dinge, also wer Jesus ist, wie Jesus ist und was Jesus tut, was hat das jetzt mit uns zu tun heute? Was können wir da sozusagen mitnehmen? Und das Erste ist, dass Jesus uns eine neue Identität gibt. Jesus gibt uns eine neue Identität. Die Frage, ne, wer ist Jesus? Wir haben darüber gesprochen, wer er ist, was macht ihn aus, was ist seine Identität? Und das Gleiche ist aber auch für uns, wenn du in Christus bist, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich, für deine Schuld, für deine Sünde stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Und dass er auferstanden ist, dass er jetzt zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und das für dich stellvertretend am Kreuz gewirkt hat, dann bist du in Christus. Dann bist du ein Christ, ein Nachfolger Jesu. Und das, was hier über Jesus gesagt wird, gilt dann auch dir.
Gott sagt hier über ihn, meine Seele hat Wohlgefallen an ihm. Er sagt, er ist mein Geliebter, ich habe ihn lieb. Und das ist in Christus auch dann deine Zusage, deine Identität. Die meisten von euch kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, wo ihr groß geworden seid, was ihr vielleicht in eurer Kindheit gehört habt, was eure Eltern euch gesagt haben, wie viel wert ihr seid. Und ich weiß auch nicht, wo du vielleicht schon in der Vergangenheit versucht hast, dein Glück zu finden. Ein tolles Haus zu haben, vielleicht ein tolles Auto. Wir versuchen manchmal durch Essen oder Trinken unser Glück zu finden. Wir versuchen unser Glück in anderen Menschen zu finden, im Partner, in der Partnerin, in den Kindern, in Anerkennung, Aufmerksamkeit. Wir versuchen immer wieder auf unterschiedlichste Weisen das Glück zu finden. Und manchmal hören wir ja auch darauf, was Leute sagen, vielleicht in der Schule, wenn Leute schlecht über dich geredet haben oder gesagt, aus dir wird nie was. Du bist wertlos, du bist nutzlos. Du bist zu nichts zu gebrauchen, du kannst gar nichts. Und wenn du in Christus bist, dann diese wunderbare Zusage gilt auch dir. Egal, was dir die Menschen gesagt haben, egal, was du bisher gemacht hast in deinem Leben, Gott sieht dich und sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Meine Seele freut sich über dich. Gott sieht dich und freut sich. Eine wunderbare Zusage und eine wunderbare Erinnerung daran, dass wir als Christen immer wieder uns an unsere Identität in Christus erinnern. Du bist nicht einfach der Vater oder die Mutter oder der Freund oder das Kind. Manchmal ist es unser Beruf, der uns definiert, vielleicht der Elektriker oder die Lehrerin. Aber in Christus bist du in erster Linie geliebtes Kind Gottes. Das Zweite, was wir von diesem Text lernen können, ist, dass Jesus uns zu einem neuen Charakter, zu einem neuen Wesen beruft. Wir haben gesehen, wie Jesus ist, wie er auf seine Feinde reagiert, wie er auf die Menschen eingeht. Und dazu habe ich eine Frage an dich, wo du einfach für dich in Ruhe mal überlegst. Bist du ein konfliktschürender Typ, ein konfliktschürender Mensch? Ich habe gelernt, ich komme ja aus Süddeutschland, aber hier im Norden wurde mir gesagt, sind die Menschen immer sehr direkt und sagen einfach, wie es ist. Kommen direkt auf den Punkt. Die Wahrheit hauen sie einfach so raus. Und ich finde das eigentlich ganz schön, eine schöne Sache, dass man nicht um den heißen Brei rumredet. Aber ich glaube, wir können das auch manchmal als Ausrede dafür benutzen, dass wir lieblos sind. Dass wir einfach sagen, ja, es ist aber die Wahrheit, dann muss es jetzt mal jemand gesagt haben. Bist du vielleicht bekannt dafür, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst? Und manchmal muss die Wahrheit ausgesprochen werden in Liebe. Das lehrt die Bibel uns auf jeden Fall. Aber das ist nie eine Ausrede für Lieblosigkeit, für Rücksichtslosigkeit. In Galater 5, Vers 22, da spricht Paulus über die Frucht des Geistes und an erster Stelle steht die Liebe. Und heutzutage, wir leben ja in einer Zeit über soziale Medien, es gibt alle möglichen Wege, wie man Dinge Leuten sagen kann. Und mal schnell mit ein paar Worten etwas über jemand anderen sagt. Und ich glaube, da passiert ganz viel Lieblosigkeit, ganz viel Offenheit und Ehrlichkeit, ja, aber mit Lieblosigkeit, mit Rücksichtslosigkeit auf die Menschen, dass einfach die Meinung gesagt wird. Und wir sehen, Jesus war so nicht drauf. Er hätte den Pharisäern einfach mal sagen können, was er von ihnen denkt und wie er ihr Verhalten findet, aber stattdessen zieht er sich zurück. Er tut das nicht. Und mich hat dieser Text besonders herausgefordert, weil ich würde mich als jemand beschreiben, der eine klare Meinung hat zu ganz, ganz vielen Themen. Und Vielleicht ist das manchmal dann so auch so eine Ausrede für mich, dass ich sage, ja, ich habe aber eine klare Meinung, eine feste Überzeugung, vielleicht kennst du das. Und dann vergisst man in seiner Klarheit die Liebe und das Sanftmütige und Demütige, was Jesus uns hier vorlebt. Ich habe mich erinnert, dass vor vielen Jahren, da war ich noch nicht verheiratet mit meiner Frau, wir haben uns gerade kennengelernt und sie hat meine Familie kennengelernt und hat uns besucht in Deutschland. Und ich erinnere mich noch sehr daran, dass meine kleine Schwester zu ihr gesagt hat, hey, manchmal, da muss er sich einfach ein bisschen streiten. Und dann ist auch wieder gut. Und das ist mir sehr hängen geblieben, weil ich glaube, da steckte sehr viel Wahrheit drin. Und ich bete und merke, wie solche Texte mich dann herausfordern und Gott mich heute anspricht und sagt, Niklas, bist das immer noch du? Jemand, der sich einfach mal ein bisschen streiten muss? Und vielleicht kennst du das, das Gefühl, jetzt muss doch mal jemand auf den Tisch hauen, jetzt muss doch einfach mal jemand sagen, wie es ist. Und ich habe mir so vorgestellt, wie Jesus dann an meine Seite kommt und vielleicht seinen Arm um meine Schulter legt und sagt, Niklas, lass mich dir einen besseren Weg zeigen. Einen besseren Weg, als sich einfach nur zu streiten. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus hätte sich anlegen können mit den Pharisäern. Er hätte streiten können, ja. Aber das hat er alles nicht gemacht. Er zog sich zurück und hat sich um Menschen gekümmert, die seine Hilfe wollten. Und so möchte ich dich heute Morgen auch damit herausfordern, dass du einfach mal überlegst, wie du mit Konflikten umgehst, wenn Leute Dinge sagen, die dir nicht gefallen. Wenn Leute vielleicht eine andere Meinung haben und ihr im Gespräch seid. Überleg, was in deinem Herzen ist. Eine Bereitschaft, sanftmütig und demütig diesen Menschen zu begegnen. Oder hast du doch richtig Lust, dich jetzt mal schön zu streiten und das Ganze mal auszutragen? Und dann zum Schluss noch das Dritte. Jesus gibt uns neue Lebensziele. Wir haben gesehen, Jesus ist die einzige Hoffnung, die einzige Möglichkeit, zu Gott zu kommen, der einzige Retter. Und das ist auch die Botschaft, die er uns gegeben hat als Gläubige. Wenn du in Christus bist, dann ist das die beste Botschaft, die du weitersagen kannst. Ob hier im Stadtteil oder da, wo du vielleicht wohnst, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen. Bist du bereit, den Menschen davon zu erzählen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Bist du bereit, ihnen zu sagen, hey, auch du brauchst Gott, auch du brauchst Jesus? Weil ohne Jesus gehen die Menschen verloren. Aber das auch als Gemeinde zu tun, dass ihr Menschen hier in Farmsen erreicht mit dieser frohen Botschaft. Und dann auch weltweit, dass ihr Missionare unterstützt oder vielleicht sogar mal Menschen aussendet in die Mission aus eurer Mitte. Jesus gibt uns dieses Ziel, Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Aber wir sehen auch, da heißt es hier nochmal dieses Wort, das Recht zum Sieg führen. Dass Jesus, also in Vers 20 ist das, dass Jesus auch darauf bedacht ist, den Menschen zu helfen, das, was sie gerade brauchen. Dass wir auch als gläubige Christen uns dafür einsetzen, dass in unserem Umfeld Gerechtigkeit herrscht. Dass wir vielleicht eine Stimme sind für die, die keine Stimme haben. So wie die ungeborenen Babys, die nicht gewollt sind. Wie Menschen vielleicht mit Behinderung, wie Flüchtlinge, die keine Stimme haben. Und die herausfordernde Frage auch, ja, inwieweit du bereit bist, auch in deinem Umfeld für diese Gerechtigkeit zu sorgen, dich dafür einzusetzen. Weil wir haben gesehen, Jesus, wir haben seine Identität gesehen, wir haben sein Wesen, sein Charakter gesehen und wir haben gesehen, was er tut, seine Lebensziele. Und jetzt die Frage nochmal vom Anfang der Predigt, wenn du noch eine Folie weitermachst, bist du bereit, dich von Knecht Gottes verändern zu lassen? Bist du bereit, dich in diesen drei Dingen verändern zu lassen? Und dazu möchte ich euch einladen. Lass uns beten. Ja, danke, Jesus, dass du uns durch dein Wort immer wieder herausforderst, dass du uns immer wieder erinnerst daran, wer du bist und dass das auch unsere Identität ist, wenn wir in Christus sind. Und ich danke dir für diese Erinnerung, dass du uns Wert schenkst im Leben, dass du uns wertvoll machst, dass wir durch dich wertvoll sind. Danke, Jesus, dass du uns auch sagst, was wichtig ist, welche Ziele wir verfolgen sollten, dass wir Menschen mit der frohen Botschaft erreichen. Und ich möchte dich bitten, auch ja, für die Gemeinde hier in Farmsen, dass du sie zum Licht machst, dass die Menschen die frohe Botschaft weitersagen. Und Herr, dass du einem jeden Einzelnen begegnest, da wo wir gerade sind, dass du uns ansprichst, wo möchtest du uns verändern, wo möchtest du in unserem Leben, in unseren Herzen wirken. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, wir singen noch ein gemeinsames Lied vor dem Segen.